Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch Phase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin Yannick, wie geht's?
Moin Nico, heute schleppend. Ein schleppender Montag.
Ich weiß, hast du das Wochenende wieder durchgefeiert?
Nee, tatsächlich durchgeschlafen auf der Couch. Also richtig faul. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Keine Ahnung, aber es gibt so Tage. Es ist einfach ein Montag.
Ja, vielleicht ist es auch daran, weil wir ja so viel Kram auch drumherum im Moment haben, dass dich die Wochen immer so anstrengen, denn das kann man ja schon mal erzählen. Wir sind in verschiedensten Formaten, die gerade nacheinander rauskommen. Wir haben das ein oder andere Video veröffentlicht. Wir sind in Projektplanung. Das ist schon kein einfacher Job, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Ja, also Das ist, dafür mir die Worte, das ist wirklich, es ist viel und es ist anstrengend, Nico. Und du bist ein Mensch, der einfach jede Woche noch mehr oben raufschüttet.
Ja.
Was auf der einen Seite sehr, sehr viel Spaß macht, aber auch auf der anderen Seite echt anstrengend ist.
Das diskutieren wir an der Stelle nicht aus. Das war mal eine Überleitung, um zu erzählen, wie toll das ist, dass du trotzdem jede Woche immer so neue Formate hier oder neue Stammtischfolgen hinkriegst mit einer schönen neuen anderen Färbung. Und du hast mich überrascht mit dem, was du hier zusammengestellt hast. Deswegen erzähl mal, wer ist dabei? Der eine davon, sehe ich schon gerade, hat ein 1A-Standbild gerade. Mal gucken, ob das Internet noch wieder mitspielt.
Mal gucken, was das für eine Folge wird. Ja, also in der Theorie hatte ich mir das auch ganz schön vorgestellt. Gucken wir mal, wo wir die nächsten Minuten hingehen werden. Aber Gast 1 warte schon die ganze Zeit, dass sie sich endlich reinholen. Sie hat stabiles Internet, was ist eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung ist für diese Aufnahme. man kennt sie als Teil der Rap-Crew Neon Schwarz. Jetzt kommt aber am 1.3. mit Cameo ihr Solo-Debütalbum und danach im April direkt auf Tour. Also wer sie sehen möchte, schnappt zu bei den Tickets. Herzlich willkommen, Marie Curry, bei uns im Stammtisch.
Hallo, schön, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Und unser zweiter Gast kämpft noch mal im Internet. Ich versuche schon mal ein paar einleitende Worte zu ihm zu finden. Er ist Mitbegründer von Viva Con Agua und kämpft seit 2006 für sauberes Trinkwasser für alle Menschen auf dieser Welt. Ist darüber hinaus Entertainer, Speaker und wie gesagt leidenschaftlicher Aktivist. Micha Fritz, herzlich willkommen bei uns im Wexpin Stammtisch.
Hi, und ich kämpfe wirklich mit dem Internet, aber ich finde einen anderen Raum. Das Reality TV, sorry dafür.
Das ist wunderbar. Wenn ich meine letzten 15 Jahre mit Viva Con Agua in einer Szene beschreiben wollen würde, es wäre die hier. aber man kann ihn nur nicht dafür lieben, was er hier wieder gerade macht. Und es gibt halt quasi auch die Färbung der Sendung, die wir heute haben. Und es war die Überraschung, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass du Micha Fritz hier in diesen Podcast holt. Aber du hast dir was überlegt, was auf jeden Fall ein Thema ist, über das wir heute gut und ausführlich fernab von Releases, denn Marie hat ja einen Release, der kommt, aber fernab davon durchdiskutieren können.
Auf jeden Fall. Ja, Neon Schwarz, ihr habt euch ja selber als Zecken-Rap bezeichnet und jetzt kommt ja dein Solo-Album und auch da kann man dann ja mal reinhören, wie musikalisch, in welche Richtung das geht, inhaltlich, wo das hingeht, aber ich glaube, man wird da schon auch die eine oder andere politische Line auf diesem Album finden und das eine oder andere Statement hören und genauso ist es ja bei Viva Con Agua, die versuchen durch verschiedenste kreative Projekte irgendwie Kunst und Aktivismus miteinander zu verbinden. Und all das machen wir in dieser Folge einfach mal zum Thema, weil es darum gehen soll, was man mit Kunst eigentlich alles erreichen kann und speziell welche Rolle Kunst eigentlich in diesen aktuellen Krisenzeiten spielt oder spielen kann, spielen soll. Weil man kann ja schon so ein bisschen sich die Frage stellen, ob das Ganze irgendwie gerade so, ja, ob das so sinnhaft ist, irgendwie in diesen schweren Zeiten, ich sag mal, ganz normal weiter Kunst zu machen oder ob man da vielleicht gerade jetzt noch mehr machen muss, um auf bestimmte Missstände hinzuweisen. Und deswegen sprechen wir darüber, welche Rolle spielt Kunst in Krisenzeiten?
Komm, Micha, fang mal an. Sag mal was dazu.
Ich fand es erstmal super, dass ich also den Einstieg, nachdem ich ihn verkackt habe, dachte, ich bin in einer Selbsthilfegruppe. und gar nicht im Stammtisch, als ihr euch erstmal bedauert habt, wie viel geile Projekte ihr managen dürft. Ich glaube, es gibt da ganz viele Antworten. Ich würde immer gerne sagen, dass Kunst einfach Kunst sein darf und Musik sein darf, ohne Ansprüche, so, sondern einfach Menschen inspiriert, begeistert, zum Tanzen anregt, zum Umdenken, Narrative hinterfragt, Strukturen aufbricht und so weiter. Und das ist die erste Aufgabe, die ich seitens der Kunst und der Musik einfach den Menschen Lachen ins Gesicht zaubern. Die zweite Ebene ist oft, dass natürlich die ganze Künstlerinnen und Musikerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, oft ihre Reichweite, ihre Plattformen, ihre Bühnen nutzen, um auf Defizite in dieser Welt aufmerksam zu machen. Menschenrechte jetzt wie im Thema Wasser oder Sanitärversorgung. Und jetzt kommt der schmale Grat für mich. Die Künstlerinnen, von denen wird schon erwartet, die Menschen zum Lachen zu bringen, und dann sollen sie auch noch die ganzen Probleme dieser Welt lösen, und das wird nicht funktionieren. So, sondern da sind, glaube ich, alle Industrien gefragt, alle Menschengruppierungen, alle Jobs, alle Menschen, die in irgendeiner Weise Privilegien genießen. Das kann nicht nur von den Künstlerinnen erwartet werden. Was ich sehr spannend fand, ist schon in dieser Zeit von Corona, wenn wir da zurückdenken, dann gab es die Orientierung eigentlich nicht von der Politik oder von den Strukturen, sondern fast alle haben zu den Künstlerinnen aufgeschaut, und die haben uns auch am Leben gehalten, weil ich glaube, ein lebenswertes Leben kommt vor allem durch Inspiration, durch eben Künste. Und deswegen ist es für mich per se ein Geschenk. Und das zweite Geschenk kommt dann, wenn die Menschen sich sogar noch für andere Themen engagieren und andere Menschen. Und warum sie das vielleicht mehr machen, das finde ich auch eine interessante Frage, weil du gehst ja nicht zum Zahnarzt und fragst, hey, lieber Zahnarzt, könntest du nicht eine Spendenkampagne für Viva Con Agua machen? Also habe ich auch schon mal gefragt, aber im Normalfall werden immer Musikerinnen und Künstlerinnen gefragt und eben nicht Zahnärzte. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, ich bin jetzt selber kein klassischer Künstler oder würde mich so bezeichnen, deswegen kann das vielleicht Marie besser beantworten, aber dass Künstlerinnen und Musikerinnen irgendwie vielleicht so einen universellen Zugang zu so einer transformatorischen Kraft haben und auch sowas Kindliches sich bewahrt haben. Und deswegen wir in Krisenzeiten immer wieder nach Künstlerinnen und Musikerinnen schauen und nach Halt und nach Liebe und Energie, ja.
Marie, du bist übrigens frei. Dieses Format lebt davon, so schnell und so laut
dazwischen zu reden,
rein zu grätschen, wenn du was hast. Mich triggert aber schon an dieser Stelle gleich so der Punkt, wenn man Künstlerin ist, die ja auch von vornherein auch so einen gewissen Anspruch an die eigene Haltung hat mit der Musik, mit der Kunst. Führt das in Krisenzeiten zu noch mehr Druck?
Noch mehr Druck, was abzuliefern quasi.
Ja, was abzuliefern und diese Haltung, diese Position zu zeigen. Also diese Rolle von Kunst in Krisenzeiten noch deutlicher zu machen.
Was jetzt die Corona-Krise angeht, da waren ja alle in einer Krise, ne? Da waren ja auch die KünstlerInnen in einer Krise. Und ich glaube, viele haben das auch so als Selbsthilfe gemacht, einfach weiter Musik zu machen, und haben sich dann quasi sich selbst geholfen und den HörerInnen dann auch gleichzeitig geholfen. Ich glaube allgemein in so Krisenzeiten, jetzt waren wir ja gerade bei der Corona-Krise mit Micha, also dass eben so eine Sehnsucht danach da ist, was dran zu haben, wo man sich festhalten kann, wo man zuhören kann, wo jemand den Mund aufmacht, einem irgendwie entweder emotional oder inhaltlich weiterhilft, was man so machen kann. Und ich glaube, das erwartet man eben von KünstlerInnen, weil die eben auch einen Kommunikationsbeitrag immer leisten mit ihrer Kunst. Also das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Also vom Zahnarzt erwartest du ja auch keinen Kommunikationsbeitrag oder irgendwas für deine Seele oder deinen Geist, sondern für deine Zähne. Und von der Kunst, die spricht halt den Geist und die Seele und die Emotionen an. Und das ist da vielleicht besonders gefragt, würde ich denken. Irrerweise ist ja aber trotzdem, obwohl man gemerkt hat, alle halten sich an der Kunst fest und daran fest, was Leute so rausbringen oder auch an Podcasts, haben sich ja auch viele festgehalten, dass ja gerade die nicht gut bezahlt wurden oder gerade die hinten rübergefallen sind in der Kunst. Also dass man einerseits merkt, dass in der Krise alle zuerst daran denken, wir brauchen die Grundversorgung, irgendwie gesundheitliche Grundversorgung, Essensgrundversorgung, aber niemand darüber nachdenkt, dass es eben auch nicht nur den Körper gibt, sondern dass auch die Seele und der Geist eine Grundversorgung brauchen und dass eben der Mensch nicht nur aus körperlichen Grundbedürfnissen besteht, sondern auch aus mehr.
Nein, Micha nickt, ne? Ich bin. Aber er hat keinen Beitrag dazu. Dann gehe ich nämlich mal hinterher. Ich dachte, dein Nicken wirkte so, als ob du direkt noch was dazu sagen wolltest. Deswegen, ich muss aber so ein kleines bisschen so einen Call aufpassen.
Nee, ich nick immer, wenn Marie Curie was sagt, weil sie meistens einen Mic-Drop hat.
Ja, sehr gut. Ich bin mal gespannt. Das liegt ja auch bei euch beiden so. Und deswegen wird natürlich auch sehr spannend, wie wir hier Dialog schaffen in diesem Format oder ob wir uns relativ schnell alle einig sind darüber. Du hast das aber ja schon mit Corona beschrieben und dann mit diesem Loch dahinter, dass das schon für Kunstschaffende sehr schwierig geworden ist. Jetzt befinden wir uns gerade in einer Phase, in der die ganze Welt gefühlt brennt und es an die gesellschaftlichen Grundmauern geht bei dem, was da draußen passiert. Micha, siehst du dann trotzdem eine größere Verantwortung, ist das falsche Wort, aber Aufgabe für Kunst? Halt nicht unbedingt mit der politischen Fahne, aber schon mit der emotionalen Feder, scheiß Metapher. Aber die Leute so ein bisschen zu kitzeln, um sich so ein bisschen darauf zu besinnen, worauf man in einer Gesellschaft achten sollte?
Ja, also ich glaube, weltweit sind wir mit so konfrontiert mit so multiplen Krisen, ne, die übereinander lappen. Du hast eine Klimakrise, du hast in vielen Ländern eine Wirtschaftskrise, du hast eine Nahrungsmittelkrise in Ostafrika, du hast eine Wasserkrise, du hast etc. pp. Und wir wissen viel mehr von diesen Krisen wie jemals zuvor. Und trotzdem gibt's dieses Buch Factfulness, dem ich jetzt einfach mal vertraue, und das so, dass es eigentlich den Menschen besser geht wie jemals zuvor. Also zum Beispiel beim Thema Wasserversorgung, als wir angefangen mit Viva Con Agua 2005, hatten 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, jetzt sind es um die 470 Millionen. Also es geht in die richtige Richtung.
Bei Sanitärversorgung, Factfulness, oder wie heißt das Buch?
Genau, Factfulness, das ist einfach so ein bisschen diese Fakten. Wir wissen aus Kommunikation, ist Wissenschaft, dass schlechte Nachrichten sich 8-mal so oft verbreiten als gute Nachrichten. Deswegen haben wir im Fokus sehr oft schlechte Nachrichten. Und darauf, wo du jetzt anspielst, das will ich nur mal vorweg. Deswegen, ich glaube, dass in dieser Spannend Welt gar nicht aber. Immer, genau, dass da gar nicht immer so viel alles scheiße ist, sondern Medien einfach sehr viel Geld mit Clickbait etc. verdienen. Und deswegen da so ein kapitalistischer Algorithmus in der Medienwelt entstanden ist, der quasi die, ja, einfach eine Gelddruckmaschine ist im Prinzip. Und die stellt natürlich keiner ab, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. So, das würde ich gerne einmal für den Kontext, glaube ich, reingeben. Das andere, was du ansprichst, ist natürlich, dass wir jetzt in Deutschland ein politisches Klima haben, das, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich auch schon länger besteht. Das ist nichts Neues, sondern nur es ist noch mal mehr in den Mainstream gerückt. Es ist weg von so einer, sag ich mal, antifaschistischen linken Bubble, die sich schon immer engagiert hat. Die wusste, dass sich Nazis treffen, die wussten, dass Nazis Geld häufen, die wussten, dass Nazis Hinterzimmer-Deals machen, die wussten, dass die sich vorbereiten, dass die sich bewaffnen etc. Und das ist jetzt in den Mainstream gekommen. Und zum Glück ist auch das gehört worden und sind viele Menschen auf die Straße gegangen, und das zeigt ja auch schon Wirkung. In den Umfragen geht die AfD, hat schon, ich glaube, von 23% auf 17% 6 Punkte verloren. Also da passiert auf jeden Fall was. Und es haben sich Menschen auch wie eine Helene Fischer geäußert. Und das ist was anderes, weil eine Marie Curie, correct me if I'm wrong, hat immer Small Off gemacht, war immer auf Demos, hat immer dort gespielt und hat ihre Bubble immer mitgenommen auf diese Reise und versucht, antifaschistische, feministische Themen etc. zu platzieren und zu kommunizieren und weit darüber hinaus. Helena Fischer hat es noch nicht gemacht. So, und wurde dafür auch immer mal wieder ein bisschen kritisiert oder whatever. So. Und ich glaube, das ist schon nochmal eine neue Qualität, weil Helene Fischer halt mit Atemlos und Co. halt wirklich Deutschland wahrscheinlich 12-mal erreicht, so gefühlt. Und
das fand ich auch ziemlich stark, vor allen Dingen, weil man muss es ja auch nicht in der Musik machen. Wenn du einmal auf deinem Konzert dich klar aussprichst und sagst, Nazis sind scheiße, wählt nicht die AfD, das ist ja irgendwie so ein Minimum. Eigentlich sollte Nazis ist scheiße ja so ein allgemeiner Konsens sein, scheint es aber nicht mehr zu sein. Helene Fischer sorgt dann natürlich für viel, viel mehr Welle. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also ich meine, auch wenn ich die Musik von Helene Fischer selber auch nicht gut finde, glaube ich, dass wenn mehr Bands das machen würden, die hätten halt überhaupt gar keine Musik mehr, die hören können, weil Rechte keine gute Musik machen.
Ja, absolut. Also das ist auch, finde ich, so, zum Beispiel ein interessanter Punkt in dieser ganzen Kunst und Kultur. Du hast ein Selbsterhaltungstrieb als Mensch und als Künstlerin und Musikerin ja eigentlich auch sozusagen. Und wenn du weiter Musik und Kunst machen willst, die frei ist, dann musst du gegen Nazis sein. Dann musst du einfach nur aus diesem Grund gegen Nazis sein, weil im anderen Fall, wir haben, wenn man in die Geschichtsbücher geht, Bücherverbrennungen gesehen, Musikverbrennungen etc. Das ist ja nicht so, als darf ich noch frei irgendwie aktivistisch, konzeptionell arbeiten, wenn hier AfD an der Macht ist. Ein Scheißdreck. Mhm. Also so, das heißt, allein aus Selbsterhaltungsgründen sollten wir alle auf die Straße gehen.
Ja, guter Punkt.
Boah, das ist auf jeden Fall jetzt schon ziemlich spannend und auch sehr gute Sichtweise. Und hoffentlich gibt es da draußen auch noch den einen oder anderen Denkanstoß, weil man ja damit auch das, was Künstler und Künstlerinnen machen, nochmal vielleicht mit einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann. Marie, ich habe so 2-3 Gedanken in deine Richtung. Und da muss ich mal überlegen, wie ich das mal. Wir fangen mal ganz klassisch an. Gerade weil auch Micha eben schon selber damit angefangen hat, dass, wenn du das machst, ja eh schon klar ist, was du, also dass die Leute vielleicht auch Sendeanfänger relativ klar definiert sind. Trotzdem, was willst du mit deiner Kunst erreichen? Ich fange mal so an, ganz platt.
Also, allgemein geht es mir erstmal darum, dass ich mich allgemein selber mit Politik auseinandersetze und sich das deswegen auch in meinen Texten wiederfindet. Natürlich freue ich mich auch, wenn Leute sich darüber politisieren, wenn sie sich mit rechten Problematiken auseinandersetzen, wenn sie antikapitalistisch denken und so weiter. Also, aber ich habe jetzt nicht angefangen, Musik zu machen, um mich politisch zu engagieren. Ich habe angefangen, Musik zu machen, weil ich halt immer Musik machen wollte, weil ich immer Fan war, immer singen wollte und weil mich einfach Musik machen interessiert. Die Inhalte kommen dann einfach eher dadurch, dass ich mich persönlich auch damit auseinandersetze.
Und dann kommt ja gleich die nächste Frage hinterher. Das führt ja aber schon, also auch das, was Micha so beschreibt, dazu, dass es vielleicht eine gewisse Schublade gibt, in die dich Leute automatisch reinstecken, wenn du Kunst machst. Freut dich das oder stört dich das?
Wurde ja schon am Anfang gesagt, dass wir uns, dass wir Zeckenrap gesagt haben, bei Neon Schwarz. Also wir haben am Anfang, wir haben einen Zusammenschluss gegründet aus linken RapperInnen und DJs und GrafikerInnen und so weiter und haben uns Tick-Tick-Boom genannt und haben dann immer sogenannte Zecken-Rap-Galas veranstaltet und haben das eben aus Spaß so genannt, weil Zecken war ja immer dieser rechte Kampfbegriff und das war wie so ein selbstermächtigendes Nutzen des Wortes. Ich glaube, das kam aber eher von Kolja von der Antilopen-Gang. Ich glaube, der hat gesagt, er hat das Wort Zecken-Rap erfunden oder so aus Spaß. Aber wir haben eigentlich uns dann irgendwann davon entfernt, uns selber als ZeckenrapperInnen zu bezeichnen, weil wir das auch selber zu schubladig fanden. Und vor allen Dingen sind eigentlich die Songs, die am erfolgreichsten sind gar nicht so besonders politisch. Also On a Journey oder Hinter Palmen oder Fliegende Fische oder so, das ist wohl Fliegende Fische vielleicht schon.
Aber das ist zum Beispiel, finde ich auch spannende Frage, also welche Songs sind krass politisch und krass erfolgreich? Gibt's überhaupt? Also, oder ist es manchmal nicht? Ich glaube zum Beispiel, es gibt einige Musikerinnen, die, wenn sie weniger politisch wären, erfolgreicher sein könnten. So, und
ja, aber also ich glaube 150%ig, das zeigt ja, dass, also da sind wir bei Helene Fischer und der Leichtbekömmlichkeit von Musik und die sich ja auch in der deutsche Bubble Richtung Pop soweit ausgeliefert hat, dass je massenkompatibler, je seichter, je griffiger, je eingängiger das alles ist und je weniger es quasi auch bestimmte Gruppen ausschließt, sondern alle in einem großen Pulk mit einschließt, je erfolgreicher wird's. So. Und je mehr du dich vielleicht auch klar positionierst und klar abgrenzt oder auch quasi, ja, Regeln ist zu weit, aber schon so Grenzen setzt für dein Weltbild, in dem du stehst, sorgt das ja dafür, dass andere sich dann davon nicht mehr angesprochen fühlen. Und ich finde gerade, dass zum Beispiel die Nummer von Danger Dan mit das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, dass einmal eine Nummer war, die, glaube ich, ganz viele mitgesungen haben, die vielleicht aber auch gar nicht so genau kapiert haben, was er da eigentlich vorhat oder es vielleicht dann doch Türen geöffnet hat. Ja, natürlich haben das die, ja, aber das Ding hat auch einfach Menschen angesprochen, die vorher nicht in diesen klaren politischen Linien gedacht haben, die dort angesprochen wurden.
Ja, das stimmt.
Und das ist das, was ich meine. Und das finde ich dann halt ein Erfolg, der dazu führt, dass der Rest seiner Musik aber trotzdem nicht mehr Streaming-Zahlen bekommt, sondern nur dieser eine Song.
Ist das so?
Weiß ich auch nicht.
Steht das in dem Buch Factfulness, Nico? Ist das wirklich so? Kannst du das belegen?
Nee, aber pass mal auf, ich versuche es jetzt zu belegen, indem ich mir mal die Streaming-Zahlen von ihm angucke. Ja. Um nebenbei.
Mehr an dem Podcast.
Ja, du, klar, ich bin hier Multitasking.
Gibt's übrigens nicht. Habe ich mal gelernt, das ist nur das schnelle Umschalten von A und B. Aber wirklich parallele Prozesse im Kopf geht's nicht. Aber es sind Millisekunden und so. Und ich traue dir das zu. Ja,
genau. Aber die Millisekunden kriege ich hin. Das hat auf jeden Fall, guck mal, der Song hat 50 Millionen Streams auf Spotify. Der zweitgrößte hat 22. Und danach geht's dann langsam in die dann nur noch einstelligen Millionen Streamzahlen. Ja. Natürlich hat das Ganze schon eine gewisse Wucht entwickelt, aber dieser Song stricht schon ein kleines bisschen heraus. Ich bin aber ziemlich sicher, wenn ich jetzt auf ältere Alben von ihm klicke, dass das nicht nachgewirkt hat und jetzt jeder die komplette Diskografie von Danger Dan also nicht kennt, sondern es ist ein Song. Erstmal ist es ein Song und natürlich ab davon das, was rund um diesen Song aktuell released wurde. Mhm. So. Und damit machst du ja ganz oft Musik, die so ein kleines bisschen, also je mehr Haltung du reinhaust, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, damit Massen zu erreichen. Und ich beantworte jetzt die Frage, die du gestellt hast, und überlege, wie ich daraus wieder eine Frage formuliere.
Aber der Song kam ja gerade an, weil er so klar so formuliert war. Und nicht, obwohl er politisch ist.
Ich glaub, er ist aber auch ein Vorläufer von dem, was wir jetzt auf den Straßen gerade erleben. Denn eigentlich will ich gar nicht, eigentlich will ich mal Fragen stellen, aber jetzt gehe ich mit rein. Ich hab schon.
Gönn dir, Nico.
Ja, danke mir. Ich glaube schon, dass auch wir, es gibt ja immer die Frage mit, wie politisches Rap und sowas alles, ne? Also muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen, dass, wenn es wirklich um Hip-Hop geht, dann ist das immer politisch in einer gewissen Form so. Und die hat auch eine klare Positionierung, wo bestimmte Dinge einfach nicht passieren und nicht dazugehören. Das ist einmal Fakt, Punkt. Ich habe aber das Gefühl, dass natürlich nach jetzt 50 Jahren USA, aber vor allem hier auch 30 Jahren Deutschland, das natürlich sich immer weiter auseinander manövriert hat, so dass ist das jetzt noch Rap oder Pop oder ist das noch Hip-Hop-Kultur etc. pp. Und das führt dazu, dass es natürlich ein kleines bisschen schwieriger wird, diesen Kern zu behalten. Aber die ganzen Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten, und das ging mit einer Pandemie los und jetzt geht es mit der politischen Situation in diesem Land weiter, du merkst, dass Menschen an irgendeiner Stelle dann doch in sich merken, sie müssen einen kleinen Schritt mehr machen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Und der führt dann dazu, in erstem Schritt, was ein bisschen einfacher ist, ein Posting zu machen oder einen Song zu mögen. Und dann ist die logische Konsequenz daraus, dass du merkst, es bringt nichts, dann gehst du halt auf eine Straße. Und da waren ja bestimmt ganz, ganz viele Menschen auf den Straßen, die normalerweise nicht da stehen würden, aber die vielleicht diesen Song vorher einmal gehört haben und gemerkt haben, sie müssen was für die nächsten Generationen tun. Und dann sind wir bei dem, dass Musik in Krisenzeiten oder Kunst in Krisenzeiten ja eigentlich eine sehr wichtige Rolle spielt. Hast du denn, Marie, oder machen wir mit dem mal weiter, bevor ich hier zu viel rede, schon auch das Gefühl, dass es, ich formuliere es mal ein bisschen strategisch, sehe es mir nach, aber wir gerade auch schon ein Momentum haben, in dem klare Haltung in Musik auch nochmal wieder für eine klare Sichtbarkeit als Künstler oder Künstlerin führen kann?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe schon den Eindruck hier auch, Micha, was du immer hinter deine Stories packst, diesen Sophie-Song, dass dass man gerade auch total durchstarten kann, wenn man den richtigen Ton trifft und wenn man Haltung zeigt. Also es kann jetzt auch, wenn man das so kalkulieren will, ein Erfolgsrezept sein, wenn man irgendwas richtig macht. Aber so ist auch ein bisschen komisch zu denken. Also
es ist interessant, dass du sofort diesen Effekt dahinter hast. So, es ist komisch, so zu denken, aber eigentlich muss es doch dein Ziel sein, wenn du Kunst machst, dass möglichst viele Menschen dich hören.
Ja, aber ich will nicht politische Themen irgendwie missbrauchen für meinen Erfolg. Also das kommt mir total falsch vor. Ich will auch, wenn draußen eine Krise ist und ich aber andere Musik machen will, die andere Musik machen. Ich will nicht kalkuliert irgendwas ausnutzen für meinen persönlichen Erfolg oder so. Ich habe sowieso, also auch jetzt bei meiner Platte, ich habe einfach gedacht, was will ich für Musik machen und nicht was kommt gut an, sondern was will ich machen? Weil ich glaube, so eine kalkulierte Musik ist meistens Schrott.
Würdet ihr denn, ich meine, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das Album, und du gehst ja auch auf Tour. Würdet ihr beide sagen, jetzt aktuell in diesen schwierigen Zeiten einfach so, kann man Kunst in Anführungsstrichen Business as usual weitermachen, wenn es vielleicht auch nicht die politischsten Themen sind? Oder ist es vielleicht auch das genaue Gegenteil, dass ihr sagt, ja, jetzt gerade erst recht noch mal mehr machen, um die Leute vielleicht aufzuwecken oder auch einfach nur abzulenken? Michael, du hattest es ja am Anfang auch schon kurz angesprochen, dass Kunst ja auch einfach mal nur Kunst sein darf. Genau, was würdet ihr da zu sagen aktuell?
Ich glaube, Kunst darf immer erstmal alles. Also das ist ja das Geile an der Kunst, dass sie wirklich für mich ein weißes Blatt Papier ist, so, und oder ein Song entsteht ja auch mal auf einem Blatt Papier oder so, und dass erstmal alles erlaubt ist und auch alles hinterfragt werden darf und diese klassischen Strukturen eben nicht so bestehen. Und in anderen Industrien würdest du sowas nie fragen. Also so, deswegen glaube ich, da manchmal dieses, und das ist schon krass, weil ich fand das auch interessant, Marie, dass du es dich sofort getriggert hast und du sofort gesagt hast, ey, in keinster Weise will ich ein politisches Thema missbrauchen, für meinen Erfolg und so weiter. Und ich glaube, das ist schon zum Beispiel auch ein Thema, das in den Diskurs gehört, weil das würde die Rechte niemals sagen. Und es ist immer so ein bisschen der ich habe so, mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich frage mich, inwieweit kannst du also if they go low, you go high. We stay high oder so. Das hat auch Michelle Obama gesagt auf die ganzen Anfeindungen und so weiter. Und das finde ich einen wunderschönen Satz eigentlich. Egal wie tief sie schlagen, so man bleibt würdevoll und respektvoll. Und trotzdem frage ich mich, geht das? Also zum Beispiel, nur mal als Beispiel, ja, wenn du dir die Social Media Accounts anguckst, ne, durch die letzten Medien ist es relativ prominent geworden, die Top 10 TikTok-Accounts sind von AfD-Politikern. Die AfD erreicht mehr Menschen wie alle anderen Volksparteien zusammen oder alle anderen Parteien zusammen. Ja, so gerade natürlich in der zwischen 15 und 25. Ja, also komplett verkackt die anderen Parteien das Spiel sozusagen, wenn man das Spiel nennen möchte. Und wenn ich jetzt ein, zwei Schritte weitergehe und gucke, wie Amerika lief, weil Amerika ist meistens 10 Jahre voraus in leider vielen Punkten. Und wenn du dir Trump anguckst, wie er an die Macht gekommen ist, Cambridge Analytics und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die AfD irgendein Problem hat mit Cambridge Analytics. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ganz viele aufschreien würden, wenn das quasi von den anderen Parteien kommen würde. Ich frage mich dann nur, ob wir dann halt zu einer Schießerei mit der kaputten Pfeile gehen. So, und überhaupt nicht vorbereitet sind und am Ende irgendwann quasi eine AfD-Politikerin an der Spitze oder haben in Deutschland. So, und deshalb, weil wir quasi in Anführungszeichen bewusst so, wie okay Kid sagen würde, die Gutmenschen sein, Anführungszeichen Ende quasi. Oder, ja, also wisst ihr, was ich meine? Dieses Dilemma in meinem Kopf, wo ich nicht mehr weiß, früher hätte ich ganz klar gesagt, ey, egal was, die Guten müssen immer gut bleiben, in Anführungszeichen gut, schwarz, weil weiß ist auch langweilig, ne? Es ist zu einfach, es gibt mehr Schattierungen und so weiter. Und trotzdem glaube ich, dass wir schon an einen Punkt kommen, wo wir auch über solche Sachen ehrlicherweise sprechen müssen. Weil wenn wir gar nicht darüber sprechen, dann wird das einfach nur, ist es nicht verhandelbar sozusagen. Und ich glaube, wir müssen uns schon sehr intensiv andere Fragen und auch unangenehme Fragen stellen. Was ist denn erlaubt und was ist nicht mehr erlaubt? Wo wird die Grenze gezogen? Wird Cambridge Analytics von der AfD benutzt etc. pp. Solche Sachen. Weil ich glaube, im anderen Fall ist es sehr naiv. Und dann passiert nämlich genau das, was schon passiert, dass einfach die eine rechte Partei ein Fünftel der deutschen Bevölkerung zum Wählen bekommt.
Ich lege eine Frage in diesem ganzen Text so ganz, also unter den Fingern brennt, gerade Marie, weil du das so beschrieben hast und das ganz gut zu dem passt, was du gesagt hast. Wäre es nicht gerade der Moment, wo man einen gewissen Heldenstatus, falsch formuliert, aber dass man eine prominentere Position einnimmt, wenn man eben sich auf der linken Seite positionieren möchte, auf der für freiheitliche Gemeinschaft, wo es eben darum geht, nicht sich so zu erheben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es wird gerade nach Helden gesucht, nach Leuten, denen man hinterher folgen kann, nach Menschen, die dafür sorgen, dass man den Kompass hat, in welche Richtung man geht. Denn genau so funktioniert amerikanischer Wahlkampf und genauso hat es dazu geführt, dass der Wahlkampf so entschieden wurde, wie er entschieden wurde und Gefahr läuft, dass er wieder so entschieden wird. Wäre es da nicht genau wichtig, dass auch die Haltung quasi überdacht wird? Und das ist ja fast schon das Thema, das du mitgebracht hast, Marie. Aber so ein kleines bisschen, also ist es nicht total wichtig, das dann ein kleines bisschen anders zu denken, als man es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, gerade unter dem Gesichtspunkt antikapitalistischer Haltung zur Musik, zur Kunst? Muss man das anders denken?
Also meinst du, dass man selber quasi sich die Verantwortung auferlegt, quasi da Sprachrohr zu sein und lauter zu sein. Und
du wirst jetzt Star und deswegen wirst du erfolgreich und verdienst damit auch Geld und hast vielleicht auch 50 Millionen Streams, auf das ist alles von der Kunstfreiheit gedenkt. Was du dann mit den Einnahmen machst, das kannst du dir dann noch überlegen.
Also ich möchte nur ganz kurz sagen, dass Marie Curie schon Star ist und schon eine Heldin, auf jeden Fall für mich. Und ich mich sehr oft an ihr orientiere. und trotzdem finde ich es eine sehr interessante Frage natürlich, die der Podcast-Host hier gestellt hat. Ohne
der Podcast-Dengel hier. So.
Der Podcast-Horst.
Horst.
Ja, also ich glaube allgemein, dass es Leute geben muss, die Visionen haben und die stark dagegen rechts stehen, weil ich habe den Eindruck, dass Rechte das gut hinkriegen, Netzwerke zu spannen und charismatische Persönlichkeiten nach vorne zu bringen und dass dann jetzt jemand wie Olaf Scholz da halt nicht besonders gut gegen ankommt, ne? Also da bräuchte man halt schon, also einer wie Obama, der irgendwie visionäre Reden hält und der, also so eine in der Politik wäre schon sinnvoll an so einer, weil rechts gewinnt nicht nur, weil rechts so toll ist und gute Ideen hat, sondern gewinnt ganz oft daran, dass von links nichts Besseres kommt oder dass halt nicht genug dagegen gehalten wird. Und die reden ja auch gerne davon, dass sie quasi für die schweigende Mehrheit sprechen. Und solange die Leute halt nicht laut sind und den Mund aufmachen und nicht klar sagen, nee, ihr redet nicht für uns, können die das halt weiter behaupten. Und es ist ganz interessant, auch wenn man jetzt so die Demo-Fotos sieht, wer jetzt gerade alles auf die Straße geht gegen rechts, also das spricht ja total gegen ihre Theorie, dass sie sagen, wir reden hier für die schweigende Mehrheit der Deutschen, weil das eben nicht so ist, weil zu AfD-Demos kommen nicht so viele Leute wie zu Anti-AfD-Demos, also nicht mal ansatzweise. Aber ich habe auch, um mal kurz noch auf mein Album zu kommen, ja auch einen Song darüber geschrieben, Schlaf ist Schwester, ist auch schon draußen, über dieses Schlaf ist Schwester, wird uns niemals kriegen, also die Ohnmacht wird uns niemals kriegen. Und da geht's auch gerade darum, dass viele Leute gerade so überfordert sind von den ganzen Krisen und von der Nachrichtenlage und so weiter, dass sie sich komplett ohnmächtig fühlen. Und es geht aber darum, dass man sich dem nicht ergeben soll, weil das spielt halt den Rechten total in die Karten. Also wenn man aus welchem Grund auch immer nichts sagt, das kann immer als Gleichgültigkeit interpretiert werden. Es kann auch totale Überforderung sein, aber solange man nicht zeigt, dass man dagegen ist, solange man nicht, sei es irgendwie in irgendwelchen Kommentarfeldern im Internet, sei es in persönlichen Gesprächen, sei es irgendwo öffentlich den Mund aufmacht oder auf die Straße geht, dann merkt es halt keiner. Wenn man sich nicht in den Weg stellt, dann macht man den Weg frei. Und deswegen ist das auch nicht nur als öffentliche Person, nicht nur als Künstlerin nötig, sondern für alle Leute ist es gerade nötig. Ich sehe gerade einfach alle Leute in der Verantwortung, was dagegen zu tun, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Weil es ist einfach, wir sind so nah dran, wie lange nicht.
Mhm. Ich würde gerne was ergänzen, weil ich finde es super, was du gesagt hast, Marie, dass auch hier, wenn man sich die USA wieder anguckt, Joe Biden jetzt nochmal antritt, ne? Das ist ja einfach ein Armutszeugnis. Also ich meine, dass kurz senilen, ja, ich meine nichts gegen alte, weise Männer, wenn sie reflektiert sind und nicht zu cringe, aber wenn sie mental nicht mehr auf State of the Art sind, dann kannst du ihnen nicht einen der wichtigsten Jobs der Welt geben. So,
das ist super gefährlich.
Genau, und der Trump, der ja kaum jünger ist, kommt da fast juvenil daher, ja. Mhm. So, das heißt, die Linke oder die Demokraten in den USA haben es 5 Jahre komplett verpasst, irgendwas aufzubauen an politischem Nachwuchs. Und das Gleiche passiert in Deutschland. So, ich habe, wenn ich nicht so Angst hätte, hätte ich schon, aber ich hau's einfach jetzt raus, würde ich schon lange Deutschland sucht den Politikstar machen. So als Format, als scheiß verfickte Castingshow, bitte gerne auf RTL im Mainstream. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass natürlich der Adolf Hitler kommt. So, und da so ein charismatische Führerin-Persönlichkeit, nachdem ja auch ein ganzes unreflektiertes, rechtes Deutschland irgendwie auch wieder strebt und so weiter. Nur auch da, wenn du dir die Deutsche anguckst, dann wurde da kaum Nachwuchsarbeit gemacht. Das heißt, du hast auch keine hohe Diversität da. Deswegen bin ich so Fan von Brand New Bundestag zum Beispiel, die versuchen, andere andere Perspektiven, andere Lebensläufe, Migrationsgeschichten etc. In den Bundestag zu bekommen und nicht immer die klassischen Juristen, die komplett auf die Politikkarriere geht. Ich glaube, genau das brauchen wir, weil wir brauchen Leute, die uns inspirieren und genau sowas schaffen auch wie ein Obama. Und ich bin absolut kein Obama-Fan, ne? Weil also der hat auch echt ist halt auch, ich glaube, schwierig, dieses Amt überhaupt irgendwie ansatzweise cool auszufüllen.
Total.
Wahrscheinlich unmöglich. Und er hat schon Coolness reingebracht, definitiv. Aber auch, wenn man tiefer guckt, ne, Drohnenangriffe mehr wie jemals zuvor etc., da ist Guantanamo, da ist auch viel Scheiße passiert, deswegen darf man Obama nicht einfach glorifizieren ohne
ihn. Voll, gebe ich dir total recht. Ich meinte nur ihn als Beispiel für so eine inspirierende, charismatische Persönlichkeit, die gut Reden halten kann und so weiter. Ne? Weil ich finde, das fehlt total.
Das fehlt komplett, irgendjemand, der verbindet, der Inspiration gibt. Ich meine, Olaf Scholz kann sich an seine eigene Inspiration nicht erinnern, ja. Also das ist halt wirklich, ja, das ist halt leider dann so, und das ist auch dann fast nicht mehr lustig, weil wir ja über eine Problematik sprechen, die halt irgendwann einfach für ganz, ganz viele Menschen, und ich meine, euch wird es eh nicht gehen, wir haben einfach einen sehr diversen Freundeskreis und viele von unseren Freunden haben einen gepackten Koffer. So, weil sie so, und darüber muss auch gesprochen werden, dass ganz viele Menschen in Deutschland kurz davor sind, das Land zu verlassen. So. Und stell dir ich will gar nicht anfangen, aber stell dir, du kannst egal jede Fußballmannschaft das Mannschaftsfoto nehmen und gucken, wie das aussehen würde, wenn nur noch Allmanns da spielen. Es wäre langweilig. Wenn du dir die Festivals streichst alle raus, nur die Allmanns, wäre genauso lang. Also weißt du, so, du kannst das in jeder Szene, in jeder Industrie, so, Deutschland wäre komplett am Arsch. So, so wirtschaftlich, sozial, kulturell, intellektuell, alle, du kannst jede Genre nehmen. So, also deswegen wieder appelliere ich an den Selbsterhaltungstrieb der
Bundesrepublik Deutschland.
Wenn ihr noch Triebe habt, Deutschland. Wenn du noch Triebe hast, Deutschland, dann bitte, bitte.
Jetzt versuche ich eine Brücke zu deinem Thema zu führen, aber eigentlich passt die ganz gut. Oh,
meine Brücke.
Ja, nee, es ist, ich lebe davon, dass das hier an einigermaßen Fluss kriegt, damit die Leute gerne zuhören und mitkommen. Wir sind ja im Hip-Hop-Podcast hier, Backspin Stammtisch. So. Und du hast jetzt Thema dir ausgesucht, wie sozial ist Hip-Hop?
Ja, ich würde sogar, vielleicht sogar leichte Variationen jetzt nochmal reinbringen, mach weil mal. Also wird von Techno das gleiche erwartet wie von Hip-Hop? Also wird gerade zum Beispiel, werden die ganzen Techno-DJs gefragt, was sie denn politisch zur AfD zu sagen haben? Wird so, ist Techno, also zum Beispiel Viva Con Agua, ja, so, kannst du sagen, wie du willst, aber ohne die ganzen MCs, die uns supportet hätten, die einen Mic hatten, die sagen, ey, schmeißt eure Becher hoch oder hier ist Viva Con Agua, bla bla bla, whatever, wäre Viva Con Agua niemals denkbar. Also wir kommen komplett Sozialisation aus dem Hip-Hop. Und trotzdem hatten wir auch immer mal wieder Techno-Support und so weiter, aber niemals in dieser Dimension. Und ich glaube ja, dass ne, Hip-Hop, ich meine, du bist der Professor Dr. Deutsch-Hip-Hop quasi, so, du weißt viel besser, wie Hip-Hop
das
entstanden
ist.
Aber ja, okay, hast du recht. Aber du ja schon auch irgendwie. Dann bist du halt das Zünglein am Professor Dr. Deutsch Hip-Hop Falkschacht. Aber du weißt, was ich meine. Hip-Hop ist aus was Sozialem entstanden. Hip-Hop ist entstanden aus sozialen Missständen. So. Mhm. Und ich glaube, deswegen gibt's nichts so Soziales als Musikrichtung, Genre wie Hip-Hop. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, vielleicht Jazz, weiß ich nicht.
Am Ende hängt es ja mit den People zusammen, ne?
Ja, das ist die Frage. Oder ob auch ein Genre zum Beispiel per se sozialer ist. Also auch Volksmusik. Ist Volksmusik in Deutschland? Wow.
Dünne schwierig. Das Ding ist, ich stecke so in diesen ganzen anderen Genres nicht so tief drin, als dass ich das jetzt irgendwie so richtig, ich begebe mich so ein bisschen auf dünnes Eis, weil ich von Techno jetzt einfach nicht so den Plan habe, wie sozial sind da DJs unterwegs. Ich glaube aber schon, dass das genau, was du gesagt hast, der Ursprung von Hip-Hop schon ganz viel damit zu tun hat, warum Hip-Hop, glaube ich, schon sozialer ist als andere Musikrichtungen. Das vielleicht nur früher, wenn man so in die 80er, 90er guckt, wo Rock irgendwie das Ding war, so, ich habe gerade an diese Live-Aid-Konzerte gedacht, zum Beispiel. So, ja. Da stand natürlich
Woodstock.
Auch die größten der Großen auf der Bühne, aber es war dann halt irgendwie ein Zeitfenster so und es hatte ein Ablaufdatum und dann war es halt, ja, war dieser Aspekt halt irgendwie ein bisschen verloren gegangen. So beim Hip-Hop zieht sich das ja schon sehr, sehr lange durch die Geschichte. So deswegen, ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Hip-Hop so die sozialste Kulturbewegung. Es ist ja mehr als Musik so, ne? Aber dass Rap die sozialste Musikrichtung ist, wenn man das so sagen kann.
Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass einfach durch die Menge an Text so viel Inhalt rübergebracht werden kann und dadurch das inhaltlich auch oft politischer ist als andere Musik. Also Punk ist natürlich auch noch politisch. Mhm. Aber so viel Text wie im Hip-Hop und so viel halt textlich dich abarbeiten an Themen kannst du in anderen Genres meistens nicht. Ich glaube, Songs haben ja irgendwie ein Drittel des Textes von Hip-Hop ungefähr.
Ja, stimmt. Und am Ende sind wir gleich bei dem, was Micha selber schon gesagt hat. Die Intention, warum du die Kunst machst, ist dann, glaube ich, der Faktor. Und das hat Hip-Hop als Kunstform halt mehr als viele, viele andere. Weil es halt einfach auch ein größeres Spektrum an Menschen als ihr Sprachrohr. Also, dass es sich denen anbietet. So. Die Einstiegshürde ist kleiner. Du brauchst nicht viel, um trotzdem dich da zu engagieren oder etwas zu machen. Und das ist in jeder anderen Musik, ist es höher. Selbst wenn du Punk machen willst, da gibt es auch eine klare Haltung. Also trotzdem brauchst du 4 Leute und einen Proberaum und musst irgendwie anfangen zu mucken. Und das ist schon ein bisschen weiterer Weg, als legst dir eine scheiß Pappkarton auf die Straße und tanzt. Oder sprühst deinen verdammten Namen auf irgendeine
S-Bahn.
Irgendeinen Zug. Ja, genau. Mhm. Und schreibst da Botschaften hin, die Menschen sehen sollen. Deswegen glaube ich schon, und das ist immer ein bisschen Mist, wenn man selber mit drin steckt und sich dann selber quasi da so ein bisschen auf die Schulter klopft, aber ich glaube einfach so, wie ich es gelebt habe, dass es auch so ist. Ich glaube aber, dass es irgendwie mit den Menschen zu tun hat. Und ich habe auch für mich selber irgendwann gemerkt, dass Hip-Hop ist nicht so das klassische Bild der Elemente und das, was in Deutschland oder in Europa gut verkauft wurde, damit du verstehst, was das ist. Darum geht es gar nicht. Es ist mehr the Hip-Hop Way, die Art und Weise, wie du Dinge machst und wie du sie tust. Und da finde ich wiederum ganz interessant, dass angefangen in dieser Wurzel und das ist ja auch nationenübergreifend, egal wo diese Keimzelle hochgekommen ist, es immer von Menschen genutzt wurde, um sich daraus selbst auszudrücken und auch schon eine klare Haltung, die auf der einen Seite, auf der sozialen, auf der gemeinschaftlichen Seite stand, das als Ausdrucksform zu benutzen. Und ich glaube, das ist einfach eine Wurzel, die kriegst du nicht mehr weg und die wirst du auch nie wieder verändern können. Und wenn das dann in anderen Regionen stattgefunden hat, so, oder in anderen Kunstformen, glaube ich schon, dass es ganz, ganz oft auch irgendwie Angles auf dem berühmten Hip-Hop-Bomb, liebe Grüße an Boogie Down Bass, gibt, die irgendwie damit zusammenhängen mit dem, wo es im Hip-Hop seine Wurzel hatte.
Mic Drop.
Stille. Was machen wir jetzt draus, Marie? Du hast ja ein Album draußen, ne?
Ja. Es kommt am Freitag.
Kommt, ja, wollte ich gerade sagen. Aber wenn die das hören, die stimmt, dann ist noch nicht draußen.
Ja, wann kommt es?
Auch da nicht.
Wann wird, ach so.
Kommt am Freitag. Kommt am Freitag. Okay. Und ich will trotzdem nochmal an den Punkt gehen, weil es schön passt. Du bringst da etwas raus, da steckt eine Menge Haltung drin, da steckst du als Person drin. Fangen wir mal anders an. Welche Botschaft hat das Ganze? Ja, nee, ich mache das ganz bewusst so. Mach mal, welche Botschaft hat das? Gib mir das mal bitte in ein, zwei Sätzen, welche Botschaft das Ganze hat.
Also da sind 9 Tracks drauf und ich würde sagen, insgesamt ist das ein mutmachendes Album auch in Krisenzeiten, um hier mal beim Thema zu bleiben.
Das ist mein Ziel.
Es ist antikapitalistisch. Also ein Song, Orcas, ist da drauf, der ist auch schon rausgekommen als Single, gemeinsam mit Millie Dance von Waving the Guns. Da geht's, das ist eine Anspielung an diese ganzen geilen Orca-Geschichten da bei Gibraltar, wo die Orcas die ganze Zeit Segeljachten versenkt haben. Und ich fand das so eine wahnsinnig geile Steilvorlage für einen Track. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass es dazu noch keinen gab. Und habe dann Millie Dance gefragt, ob wir da nicht einen Song drüber machen wollen. Ja, und der ist schon draußen. Also da geht's eben um diese, um die Ungleichverteilung von Geld im Kapitalismus und um diese Erzählung, dass man doch immer nur sich anstrengen muss. Und aber zum Beispiel Elon Musk und Trump jetzt nicht beim Tellerwäscher gestartet sind, sondern die sind ganz woanders gestartet. Und das eigentlich eher die Realität ist, dass Leute sich den Arsch abarbeiten den ganzen Tag und trotzdem nicht davon leben können. Und dann, ja. Und dann das Ganze verpackt in das Bild von Orcas, die Segeljachten versenken. Genau, also das ist ein wichtiges Bild aus dem Album. Und ansonsten sind es auch viele Coming-of-Age-Geschichten, weil es jetzt ja auch mein erstes Solo-Album ist und ich dann natürlich jetzt auch noch viele Sachen zu erzählen hatte, die im Bandkontext nicht so möglich waren. Also es ist eine Mischung aus politischen Haltungssongs, aber ohne so flugblattmäßig rüberzukommen und persönlichen Geschichten, würde ich sagen.
Der Orca-Song, da habe ich auf jeden Fall Never Crew gesehen. Das ist ein geiles italienisches, glaube ich, Künstler-Duo, Street-Art-Duo, die mega krasse Orcas malen können. Und ein Segelschiff kriegen die bestimmt auch hin. Und sonst könnte man auch so jemand wie Nils Kasiska oder so, weil ich finde, ich liebe auch Kunst und Musik, wenn sie sich gegenseitig inspirieren sozusagen. Ne? Und wir haben mal so die Alben von Clouseau und Milky Chance mit Künstlerinnen visualisiert quasi. Und wenn du da Bock drauf hast, würde ich dich einladen,
ja,
dass
wir
mal den Orca-Song, schick mir den mal bitte.
Ja.
Vielleicht können wir da ein Kunstwerk draus machen, weil ich finde es eigentlich ganz spannend, auch das Bild, das du gezeichnet hast, weil es schon sehr viel sagt, apropos Text to Rich und so weiter. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Doku da gesehen habt von Jochen Breyer auf ZDF.
Die Milliardärs-Doku?
Ja.
Ach,
und ich meine,
so unappetitlich, ne?
Ja, und also unappetitlich, ja, und ich muss auch sagen, ne, ich hänge auch viel mit Leuten rum, die echt Geld haben, und so ist auch mein Job, so wegen Viva Con Agua, weil ich muss auch, 470 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ich muss schon auch ans Großkapital ran, ich muss an wirklich reiche Leute und so, und ich will gar nicht unappetitlich sagen oder so, das ist mir auch egal, also darum geht's mir nicht, sondern dass es möglich ist, auf 1% Steuern zu kommen, das ist halt krank. Da ist das System wirklich komplett ad absurdum geführt. So, da hast du nichts mehr innerhalb einer Gemeinschaft quasi, dass das überhaupt möglich ist. Das darf nicht sein. Also ja, so asozial darf es nicht sein. Und ich weiß auch nicht, weißt du, das ist immer so. Dann den Fehler bei den Leuten und so weiter, die sind natürlich so sozialisiert und klar kann man irgendwann ein Awakening haben und sich Input von anderen und Reflexionen bekommen und so weiter. Aber letztendlich ist es, ich weiß nicht, ob Adorno oder Arendt das gesagt hat und ne, ich will jetzt auch nicht falsch zitieren und so weiter, aber es gibt kein richtiges Leben im falschen System. So, und ich glaube, dieses System müssen wir einfach komplett neu denken, neu bauen. Und einfach holistischer und zum Besten aller Wesen und nicht von sehr wenig ausgewählten, privilegierten Menschen, ja.
Ja, voll. Also ist auf jeden Fall ein Systemproblem. Aber
ich
denke auch, dass MilliardärInnen irgendeine Möglichkeit hätten, was anderes zu machen, als also, dass die was dagegen tun könnten.
Klar, Spenden zum Beispiel. Falls hier bei
aber auch das ist wieder problematisch. Keine einzige Person dürfte so viel Macht haben. Es gibt Leute, ja, die haben mehr Geld als Staaten. Also es ist völlig absurd. Cool. Da ist sowas unglaublich schiefgelaufen. Also.
Und Elon Musk und Mark Zuckerberg steigen in UFC-Fight. Kommt der jetzt eigentlich? Ist das eine Kunstsimulation? Ist es Reality oder ist es wirklich eine Kunstsimulation? Also nee, so
der wurde abgesagt, nicht, weil dem einen aufgefallen ist, oh, der andere trainiert ja wirklich.
Ja, also ich meine, Elon Musk hätte doch keine Chance gehabt.
Nee, der hat richtig kassiert. Der hat auf jeden Fall richtig kassiert.
Ey, es ist so absurd, weißt du, so zwei der mächtigsten Menschen kümmern sich um ihren Penisverlängerung den ganzen Tag, so, anstatt dass sie wirklich die Probleme des 21. Jahrhunderts angehen. Und das ist ja wirklich so, wenn du es dir mal anguckst, ich bin mir ziemlich sicher, dass nur mit dem Geld, das Elon Musk damit verloren hat, dass er Twitter gekauft hat und zu einer rechten Arschloch-Plattform gemacht hat, hätte er einen unfassbaren Impact auf das Thema sauberes Trinkwasser haben können. Also wenn du dir das anguckst, ne, das war glaube ich 44 Milliarden Kaufpreis und dann ist runter auf 6 oder 8 Milliarden, wenn ich so, also richtig viel Geld verbrannt und wie viele Brunnen hätte man damit bauen können? Also so, das ist, und das ist ja nur das Geld, das er verbrannt hat. Also da reden wir noch nicht mal das, was er auf dem Konto hat.
Ja, und dann auch noch eine Kommunikationsplattform gekauft als eine Person, die auch gerade total abdriftet, nach rechts abdriftet. Also, dass sowas überhaupt möglich ist und erlaubt ist, ist echt absurd.
Elon, if you listen to us on that podcast here, please, let's have a chat about it. We can do better together. We can be your guidance.
Damit diese Botschaften verteilt werden, gibt es Podcasts oder Musik. Und Musik kann dazu führen, dass Menschen dann zuhören, weil es eben vielleicht eingängiger ist, als eine Stunde uns hier beim Quatschen zuzuhören.
Gibt es einen Song Text to Rich? Ist doch eigentlich eine ganz geile Punchline eigentlich so. Ich kann nicht singen, aber...
Also sagen wir, ich glaube, du hast ja im Umfeld bei euch, du hast ja schon auch ein RapperInnen-Tier, das... Kannst du ja quasi einen Text schreiben. Vielleicht ist das was.
Du meinst ChatGPT oder was?
Nee, ich meine...
Du meinst das blaue Tier?
Das blaue Tier bei euch da.
Ach, das Alpak war das Kindermusikprojekt. Ja, also... ja, vielleicht... Also, das finde ich auf jeden Fall spannend, weil ich habe ja zwei Songs richtig schäbig released und auch echt peinlich. Der eine ist richtig musikalisch auch richtig über Menstruation natürlich und der andere über Scheißen. Sanitärversorgung, was ja beides so, aber Text to Rich als Song fände ich auf jeden Fall mit der Message. Ich weiß nicht, ob es das gibt, werde ich mal recherchieren.
Hm. Ansonsten,
Marie, du bist
kann sein, dass du einen Anruf kriegst und eventuell einen Song machen musst. Passt dann aufs nächste Release. Jetzt gibt es 9 Songs und ein Album und was wir vorhin schon mitgekriegt haben, eine pralle nächsten 2 Wochen bis zur Release-Party mit einem drum und dran. Also du hast gut zu tun. Die Leute werden hoffentlich zuhören bei dem, was du machst. Und es ist ja dann auch der kleine Soundtrack für die Menschen, die heute zugehört haben, die vielleicht ein kleines bisschen auch ohnmächtig in dieser Welt rumlaufen, um jemandem zuzuhören, der ihnen einen kleinen Kompass geben kann.
Ich fand Vogel, also diese Marketing-Nummer, ne? Ich bin ja da anders. Ich glaube ja an Marketing-Massaker-Moves und so. Also so Sachen zu machen auch, die wirklich aus einer Marketing-Perspektive einfach funktionieren und so weiter. Und ich fände schon interessant, so einen Song mal zu planen, zu sagen, ey, also auf TikTok ging gerade so ein Song viral, wo die... eine krebskranke Mama, glaube ich, geschrieben hat und die ganzen Revenues quasi dem Kind zugutekommt, weil sie halt im Sterben liegt. So. Und das ist natürlich was, was alle gepusht haben, was alle gepostet haben und so weiter. Wenn man jetzt einen Song macht und sagt, ey, alles Geld wird komplett an Exit, an, was weiß ich, Brand New Bundestag, an Laut gegen Nazis, an so 5 Organisationen, die wirklich seit Jahren gute, valide, antifaschistische Arbeit macht, sozusagen. Ich glaube schon, dass du den auch pushen kannst. So, ich glaube, der muss aus der Kunst heraus kreiert werden, wenn es so ein Trottel wie ich da jetzt anruft und sagt, ey, weißt du, dann würde ich wahrscheinlich, ich würde Roger Reckless mal LEW anrufen, also die eh schon die ganze Zeit antifaschistische Arbeit machen, das ist vielleicht auch, aber wenn, also sowas als Ansatz zu nehmen und wirklich zu sagen, ey, lass mal so einen Song richtig durchknallen, so, finde ich schon spannend, weil du einmal Revenues hast, also, einmal Gelder einfach generierst über Streaming und das zweite natürlich auch Kommunikation ohne Ende kreieren kannst. So, und so ein Song zu also.
So was nennt man übrigens einen Elevator-Pitch, was du hier gerade machst.
Haben wir immer wieder im Stammtisch übrigens, Nico. Ja,
finde ich sehr gut.
Das ist kein Elevator-Pitch, das ist Konzipieren mit euch am offenen Herzen.
Ja, das bleibt ein Elevator-Pitch für die Welt da draußen. Ich habe nur versucht, eine Überleitung zu bauen, um quasi nochmal so ein kleines bisschen hier auch auf das hinzuweisen.
Wer hört denn hier immer den? Ist Sammy Deluxe da? Sammy, hörst du zu? Du wärst doch auf jeden Fall einer, der schon mal 16 Bars liefern könnte, die auf jeden Fall die halbe AfD schon zerfickt. So, und für die anderen finden wir auch noch ein paar.
Aber du darfst nicht überschätzen, was so über Streaming und so reinkommt, Micha, ne? Das ist nicht viel.
Nee, du müsstest es schon komplett eskalieren lassen. Also ich rede wirklich über Nummer 1. Ich rede darüber, dass es wirklich Dauerstreaming, alles
da kommt trotzdem wird. Kein Geld rein.
Naja, 1 Million Streams sind 4.000 Euro, oder? Ist ja, das nicht genau. So eine
und
grobe
Information? Und dann
kommt
das ja vor allen Dingen nur bei Brutto. TikTok und die zahlen noch weniger.
Ja, deswegen gibt es ja da so Themen mit Universal, habe ich, glaube ich, mitbekommen. Das Muggelmann. Heißt, wir nehmen schon mal keine Universal Artists. Kleiner Scherz am Rande. Nein, aber das stimmt natürlich, dass nicht so viel Geld zusammenkommt. Und trotzdem, wenn du es natürlich den wirklich, du müsstest auch dir, ja, ich bin kein Distributions-Dings und so weiter. Ach. Ja.
Kannst auch beim guten alten Benefits-Konzert bleiben, Micha.
Ja, aber pass mal auf. Ich weiß ja, was du willst, Micha. Du suchst nach irgendetwas und vor allen Dingen braucht es dann ja auch eine kreative Keimzelle, die ja definitiv nicht du bist, die auch nicht ich bin, die irgendwo im Zentrum von etwas steht, die dann dafür sorgt, dass um ihn herum alle Energien und Kräfte, die darauf wirken, auf die Kunst, auf die Industrie, auf das, was man da als Produkt ja am Ende doch in die Welt hinausbläst, so zentriert werden und so viel Vertrauen in dieses Epizentrum gesetzt wird, dass daraus ein Movement für die ganze Welt entsteht und du damit etwas verändern kannst.
Es muss einfach viel mehr antifaschistische Produkte geben.
Nein, hör mal auf.
Entschuldigung, nein, ich meine es wirklich komplett ernst.
Mach mich meine Überleitung kaputt.
Ja, du darfst gleich deine Überleitung selber kaputt machen. Nein, ich glaube ja, ich will auch niemals einen Song einfach als Produkt sehen und trotzdem genau deswegen nehme ich mal kurz weg. Warte, ich nehme es kurz weg von der Musik.
Wenn du ein Movement draus machst.
Ja, Movement zum einen oder halt wirklich komplette Durchdringung auf irgendeinen Markt. Also warum gibt es nicht eine antifaschistische Burgerkette? Warum gibt es nicht eine antifaschistische Automarke? Ja, also so, warum?
Aber es gibt eine Blaupause für all das. Und das hat so ein Zeichen. Das hat so ein Zeichen. Und das ist dein Classic.
Du willst zu Michas Classic überleiten.
Leute, das ist schwierig wie schon lange nicht mehr. Aber ich bin
holprig, Nico.
Nee. Ich wär reingeflogen. Das wäre so quasi, ich hätte dieses 200 Jahre alte Frachtflugzeug quasi auf dieser Wüstenpiste
gelandet. Nico Copperfield, ey.
Ja, genau. Aber Micha hat mit allen Mitteln versucht, das zu verhindern. Dein Classic, erzähl uns warum.
36 Chambers, oder was? Ich bin ja so aus dem schwäbischen Bildungsbürgertum, also maximal privilegiert, ohne es zu wissen, aufgewachsen, mit Benny auch und so, zur Schule gegangen, bevor wir dann auf St. Pauli sozialisiert wurden und ein bisschen reflektierter. Und ich durfte nicht zum ersten Konzert von Wu-Tang damals im Scala in Ludwigsburg. Das kennt wahrscheinlich echt kaum jemand, aber im Schwarmländle gab es so ein großes in Ludwigsburg eine Location, die halt ein paar mehr als 2.000-3.000 Leute hatte und so. Und meine Mutter hat es auf gar keinen Fall erlaubt. Ich war so 13 muss es gewesen sein, 12 oder so. Und bis heute bereue ich es. Hab natürlich meinen Frieden gemacht, als ich dann in der Wuhlheide nach 9 Stunden auf die Warten das What is Human Right von Wu-Tang Clan mit RZA und so für Vivo Con Agua bekommen habe. Die haben mich schon mehrfach unterstützt. Und ja, ist einfach für mich eines der epischsten, geilsten, dreckigsten Alben, wo einfach genau meine Energie war, ohne ein Wort zu verstehen. Muss ich auch ganz klar sagen. Also ich war 13, ich habe überhaupt den Kontext nicht verstanden, ich habe die Songs nicht verstanden und so weiter. Und trotzdem hat es mir aus dem Herzen gesprochen.
Punkt. Wir haben es schon oft genug hier besprochen, Marie. Hast du noch zwei Gedanken zu diesem Album? Hast du es auch in deinem
Leben? Ich hab's nicht, nee.
Leben gefühlt, gefeiert oder ist es in dir...
Also ich habe Wu-Tang tatsächlich, ist wahrscheinlich mega skandalös, aber ich habe es nicht so viel gehört.
Kannst du sagen, warum?
Marie ist sehr viel jünger wie wir, Nico.
Ja, ich glaube, ich bin...
Das hat damit nichts zu tun.
Doch.
Nee. Also ja, das ist, ich kann nicht, aber ich war jetzt auch schon einige Male in den letzten Jahren wieder international auf Wu-Tang Clan Konzerten und das letzte war jetzt in einem Festival in Serbien? Und dort einfach die ersten Reihen 18 Jahre, weil die Eltern das durchsozialisiert haben zu den Kindern. Das war ziemlich beeindruckend. Und das ist das, was ich einfach meinte und was mein Ursprung war bei dir bei Movement.
Band, die so ein Movement war. Ja, Wahnsinn.
Eine Marke. Ja. Und es führt ja zu, dass heute noch in regelmäßigen Abständen bei irgendeinem Klamotten-Discounter deines Vertrauens das W auf irgendwelche T-Shirts gedruckt wird und es überall auftaucht und so. Also mehr geht nicht. Vielen Dank an RZA an der Stelle.
Ey, absolut. Und ich habe auch neulich diese Serie gesuchtet.
Ja, hast du? Sehr gut, ja.
Von mit meiner Frau. Das war, glaube ich, die einzige Serie in unserer Liebesbeziehungsgeschichte, auf die wir uns einigen konnten, die wir beide gefeiert haben und nicht, wo der andere dem anderen zuliebe quasi mitgeguckt hat. Und die ist einfach Wahnsinn, was RZA da an kreativen Mastermind. Und ich träume auch immer noch, RZA, if you listen to that podcast, one day we're gonna play chess, Felix Magath or Smudo. You can choose against you for Viva Con Agua.
Yeah, sounds like a plan. Wäre schön, wenn wir Lauryn Hill damit hinkriegen. Also
spielt die Schach?
Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall.
Ihr hört cool. Stammtisch.
Ihr hört Stammtisch und würde mich freuen, wenn sie bei Viva Con Agua mitmacht.
Ja, würde ich auch feiern. Würde ich auch
sagen. Das war wieder eine Überleitung, Micha.
Mhm. Ah, sorry. Das war dein Classic-Album. Ja, ja, verstehe, ja, ich. Fühle ich. Fühl ich.
Ja. Also ich habe mich gefragt, ob das irgendwie schon 1000 Leute hier genannt haben, aber
Das ist schon ein paar Mal genannt worden, aber ich liebe es immer wieder. Und ich suche mir dann ja immer aus dem raus einen Song für mein Mixtape, das ich jeden Monat zusammenstelle. Und jedes Mal wieder aufs Neue freue ich mich für ein kleiner Junge über diese. Ich habe auch eine Hall of Fame-Folge dazu gemacht, weil es einfach das größte Album ist. Es ist einfach, es ist eins. Ich höre es immer noch und ich kriege jedes Mal. Also, du kommst kaum näher an mein Herz mit dem, was ihr da macht, als dieses Album.
Ja, ich finde das auch kann man halt immer noch genauso hören wie da, wann kam das raus? 98 oder so, glaube ich. Mhm. Finde ich immer noch so wahnsinnig, wahnsinnig stark musikalisch und ich finde ihre Stimme immer noch so unglaublich. Und also so Stimme, Flow, Musikalität, Themen auch, total feministisch, emotional, auch super emotional für Hip-Hop eigentlich. Mhm. Also echt Wahnsinn.
Was ist eigentlich mit Lauren passiert? Was ist mit ihr passiert? Also danach
ist sie nicht jetzt nochmal auf Tour gegangen?
Hat's versucht, aber ist er halt, glaube ich, abgebrochen.
Oh,
gesundheitlich.
Echt?
Gesundheitlich.
Oh. Fuck. Also, ja, die hat halt 4 Kinder gekriegt oder mindestens, oder?
Ah ja, okay,
also,
krass.
Kinder hat die?
Okay, ja gut, okay, ciao.
Ja, okay, ciao.
Und es ist ja definitiv auch, das muss man ja auch sagen, also sie ist ja auch eine der größten positiv formulierten Grand Dames, die diese Rap-Szene auch je gesehen hat. Und glaube ich mir ist aufgefallen, als ich diese Hall of Fame-Folge aufgemacht habe, dass sie ja im Prinzip sehr viel feministische Arbeit in einer Zeit gemacht hat, in der das überhaupt noch überhaupt
total
gar nicht so wahrgenommen wurde, ja, und so viele Dinge. Und wahrscheinlich da in diesem, also bin ich mir ziemlich sicher, Kampf und System natürlich sich auch krass aufgerieben haben wird. So gibt es ja ganz viele Geschichten auch über die Diva Lauryn Hill, die dann da, ob das vielleicht aber auch einfach eine Person war, die irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, fickt euch doch alle hier mit eurem Scheiß, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich habe den Klassiker hingelegt, die Tantiem, oder was ist die amerikanische GEMA, so, ich habe das gemacht, Punkt, jetzt haltet die Fresse und lasst mich in Ruhe, jetzt kümmere ich mich um Familie. Kann auch der Weg sein.
Also
der
wenn irgendeine Frau Diva genannt wird, da glaube ich, das glaube ich erstmal sowieso nicht, bevor ich die Person nicht selber kennengelernt habe, weil das hast du so schnell.
Ja, hundertprozentig, also, genau das. Und das wurde für
mich. Die ist aber auch ein bisschen zu laut, die Frau. Bisschen nervig.
Genau.
Diva con Aqua halt.
Diva con Aqua. Und sie würde aber, also ich würde sie schon gerne mal irgendwann auch einen Song machen sehen für Viva con Aqua. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, Micha, die ich dir hier mit ans Herz lege.
Ja, weiß ich nicht. Nehme ich nicht an.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Generell einen Weltstar dazu bekommen, einen Song für dich zu schreiben, ist schon krass.
Dann einigen wir uns auf zumindest Schild hochhalten.
Schild hochhalten, auf jeden Fall habe ich auch, gibt's eine Anfrage, habe ich schon mal gestellt, bin ich nicht weitergekommen. Ich versuche jetzt, Taylor, if you listen to that podcast, we're gonna see you on the 24th of July in Hamburg. We bring the cardboard, you bring the spirit. Also Taylor Swift fände ich geil.
Fame-geil hier, Alter.
Nein, den Effekt, den die auf die NFL hatte, ne? Der Marktwert ist um 33 Millionen hochgegangen.
Ja, genau.
Viva con Aqua hat keinen Marktwert, weil es unverkäuflich gehört einer Stiftung. Ciao. Aber wir haben einfach eigentlich damit auch ein bisschen das kapitalistische System gehackt, nicht verändert leider. Also wir haben es nur sozial angereichert. Aber den Taylor Swift Effekt würde ich für Viva con Aqua und das Thema sauberes Trinkwasser, klar, Alter. Wenn ich das nicht machen würde, wäre ich doch ein Trottel. Wer kann mir die Tür öffnen?
Ja, lass uns erstmal einen Schritt zurückgehen. Lass sie bitte erstmal den amerikanischen Wahlkampf entscheidend beeinflussen. Das ist die erste Aufgabe, die sie hat. Danach kann sie sich dann um Viva con Aqua kümmern.
Hey, Taylor can do both. You can do both.
And you
can even kill the AfD in Germany.
Und wenn wir zwischendurch noch Zeit haben, vielleicht finden wir Kontakt zu unserem Classic, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Bock hätten, mal ein Schild hochzuhalten, ohne dass sie es aktuell wissen.
Genau, wir können ja mal nachfragen bei De La Soul. Three Feet High and Rising ist der Classic, den wir mitgebracht haben. Das Debütalbum vom 3. März 1989, also jetzt 25 Jahre alt, 35, kleiner Rechenfehler, ja. 35 Jahre. Wir haben tatsächlich bei der Recherche so 2-3 VÖ-Daten gefunden, aber haben uns jetzt einfach mal den 3. März rausgesucht, weil das quasi am häufigsten aufgetaucht ist. Also es klingt am validesten. so oder so ein Classic-Album, was damals, als es rausgekommen ist, ein krasser Gegenentwurf zu dem war, was State of the Art war. Also ein Album, was fernab von Gewalt und Misogynie dahergekommen ist und auch samplemäßig quasi neue Maßstäbe gesetzt hat. Also sehr, sehr sample-lastig das Ganze. Also da wurde von Michael Jackson über Kraftwerk bis zu den Beatles alles weggesampelt und ist dann gleichfalls als Album für diverse Artists wie die Black Eyed Peas oder Missy Elliott oder auch Nas zur Sampling-Vorlage geworden. Und mir geht's bei De La Soul so ein bisschen so wie Marie mit dem Wu-Tang Clan. Ich habe sie nicht wirklich gehört, bis wir beide, Nico, letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr war es, am 3. März 2023 in New York bei der Release-Party / Trauerfeier für TrueGoy waren und gefühlt 150 US-Rap-Legenden auf einer Bühne standen und einfach nur De La Soul, die Musik und das Leben gefeiert wurden. Da habe ich echt gedacht, okay, krass. Die haben schon echt Einfluss und das ist schon echt richtig, richtig stark, was sie da in den letzten Jahren abgeliefert haben. Und habe dann quasi mich erstmal hingesetzt und richtig intensiv nochmal nachgehört und bin da eingetaucht.
Die haben ja auch lange durchgezogen, ne?
Ja, wirklich sehr late to the party bei mir, aber ich habe es noch geschafft.
Finde ich sehr gut, dass du es gemacht hast. Ist halt etwas, was zu meiner Hip-Hop-Bildung ganz am Anfang dazugehört hat. Weil es auch einfach und für mich schön mit Hip-Hop kennenlernen, das volle Spektrum, die volle Breite mir in den USA quasi gegeben hat. Auf der anderen Seite auch, in welchem Zeitfenster man so Anfang der 90er sich befindet, aber Public Enemy oder aber auch NWA, Run DMC, aber auch De La Soul, die Härte, die Roughness, Ice Cube, so alles mit dabei. Und es war für mich immer schön zu sehen, wie sie alle nebeneinander koexistiert haben und ich für alle eine gewisse Begeisterung gewinnen konnte. Das ist bis heute so, dass ich auf jeden Fall auch viel in der Breite des Spektrums, die Rap zur Verfügung stellt, auch immer etwas abgewinnen kann und ein sehr, sehr großer Fan von der gesamten Legacy geworden bin. Das hat dann irgendwann, wie bei jeder Band, sich dann irgendwann in den Nullern irgendwann so ein kleines bisschen verloren, wenn dann das x-te Album gekommen ist und du auch gemerkt hast, dass irgendwann die Ideen so vielleicht so ein kleines bisschen ausgehen. Aber der Zeitgeist, den sie zu der Zeit getroffen haben, auch als dieses Album rausgekommen ist, das ist ein ganz, 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 ganz großes Epizentrum für viel, was danach im US-Rap passiert ist, auf dieser dann eher positive Side. Und deshalb ja. Ein würdiger Geburtstag, den wir hier heute feiern.
Ich finde De La Soul auch super nice. Also ich habe das auch als früher gar nicht so richtig mitgeschnitten, sondern eher so mit 20 oder so angefangen, das zu entdecken. Und dann auch so die ganze Ecke mit A Tribe Called Quest und Jurassic 5 und alles sowas und so den Vibe irgendwie abgefeiert. Aber das habe ich auch erst echt so mit 20 oder so entdeckt.
Ja. Holt es nach, Leute, wenn ihr es nicht kennt. Sie sind aber Rapper aus den USA und ich weiß gar nicht, damit auch kein Teil von unserer Playlist. Und das ist das, womit wir heute abschließen. Und das ist unser kleiner Gruß an euch da draußen. Thank Backs, when it's Friday, ist die Liste. Da taucht natürlich auch Marie auf, wenn sie Musik macht. Da taucht auch Micha auf, wenn er seinen nächsten Rap-Song aufnimmt. Ich bin mal gespannt, was das wird.
Text the Rich.
Ja, genau.
Nur wenn er auf Deutsch ist.
Muss auf Deutsch sein.
Besteuer die Reichen.
Ja, genau. Besteuer.
Das wird ein super Hit.
Ja, ich glaube auch. Yannick 3, ich 3. Ich fange heute mal an, hab mir 3 Songs ausgesucht, die alle auch so ein bisschen die Spannweite der Playlist ein bisschen, glaube ich, aufzeigen. Der erste ist Louvre und Lugatti mit dem Song Film. Brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Zu beiden ist ein standesgemäßer, handelsüblicher Song von Louvre und Lugatti. Hab sehr viel Liebe für beide und ihre Wege da aus Berlin und Köln heraus. Immer weiter in den Rap-Olymp. Also es geht immer weiter unaufhaltsam. Macht Spaß, den beiden dazu zu gucken. Dann habe ich A zu dem SK entdeckt. Hab mich gefreut, ja, dass nice. Er in der Playlist dabei ist. B-Side mit dabei. Love You Too ist der Song. Auskopplung vom nächsten Album. Klassik Deutschrap, Boom-Bap-lastig, schönes Sample, wie es sein soll, schöne Grüße. Und dann bin ich nochmal in die ganz junge, wilde Kiste und ich glaube Hamburger, ne? Oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Yannick, weißt du das? Ich bin mir gar nicht so sicher.
Aus dem Kopf auch nicht, bin ich ehrlich.
Aber kommt ja aus dem, ist glaube ich bei Kalim gesigned, Straßenrap, Jung, Wild, So Sala M, Big Shaq heißt der Song. Und genau deshalb, weil es einfach eine, weil es so eine schöne, zeitgemäße, roughe Spiegelung von Straßenrap gerade ist. Und total anders als die anderen beiden. Und deshalb habe ich ihn bewusst als dritten mit ausgewählt. Meine drei Empfehlungen für diese Woche. Yannick, was hast du?
Ja, meine drei Empfehlungen. Ich habe mich ein bisschen, bei mir fängt sehr, sehr tiefgründig an, sag ich mal, dann arbeite ich mich so ein bisschen aus dem Loch raus. Mein erster Song, glaube ich, das mit Abstand beste Release vom letzten Freitag für mich, Sierra Kid, Pain vs. Sierra Kid. Seit langem mal wieder ein Song auf Deutsch von ihm, in dem er quasi seine Schicksalsschläge rund um seinen Bruder und seine Mutter verarbeitet. Sehr ehrlich, sehr emotional. Finde ich einen ganz, ganz, ganz krassen Song. Also unbedingt anhören und zuhören. Song Nummer zwei ist dann bei mir auch eine Hamburger Kombi. Ruffy und Disaster mit Steig ein. Finde ich vom Sound gut, weil es ein bisschen härter rüberkommt. Gerade bei Disaster waren die letzten Singles ja auch, ja, klang finde ich schon noch ein bisschen anders als die Mucke, die man sonst so von ihm irgendwie kannte. Aber die gewohnt ehrlichen Lines liefern beide dann trotzdem ab. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und Song Nummer drei ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Ecke. Das ist Donna Savage mit Rückhand. Das ist Frank Sinatra produziert. Das ist einfach ein Banger. Sehr viel Energie, sehr viel auf die Fresse. Auch für mich Top Release.
Habe ich auch letztens live gesehen. Die waren ja alle in Hamburg. Donna Savage, OG Who,
Stimmt. Ja, stimmt.
Nice Chicks with High Kicks.
Ah, da habe ich auch nur Gutes drüber gehört.
Absolut geil. Also, falls ihr die mal live sehen könnt, guckt euch das alles an. Wassermann war auch dabei. Richtig nice. Banger Fabrik.
Stark. Ja, ich habe auch nur Gutes drüber gehört. Ich habe es leider nicht geschafft.
Wann können wir dich sehen, Marie?
Erstmal Release-Konzert 2.3. in Hamburg, dann 13.4. im Molotow und 12.4. in Berlin. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf, aber ich bin noch in Wiesbaden, in Hannover, in München, in Leipzig, beim Music Match in Dresden. Ja, acht Termine sind das insgesamt bei der Tour.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir wünsche ich dir viel Spaß auf Tour, viel Erfolg fürs Album, auf das die Streaming-Zahlen durch die Decke gehen und eine Skizze für einen gemeinsamen Song mit Micha Fritz. Vielleicht ist es auch Marie Curry featuring Micha Fritz an der Stelle.
Kann ich Marie nicht empfehlen.
Ja, aber einfach nur so ein, du machst nur so die Punchline im Hintergrund.
Zunächst im Hintergrund.
Mach nochmal die Punchline einmal so, wir probieren das einmal.
Text Rich.
Reicht doch. Da hast du auch hiermit das Vocal Sample, das du benutzen kannst, Marie. Wenn was draus wird, kommt ihr wieder. Wenn nicht, auch. Es war cool, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Ausführungen heute.
Danke euch für die Einladung.
Danke, Marie. Danke, Micha.
Schön war's.
Danke, Jan.
Danke, dass ihr Hip-Hop seid.
Küsschen für dich, Küsschen für euch. Bis zum nächsten Mal beim Maxman Stammtisch. Tschüss.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch Phrasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.